Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Viscom, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR aus dem Zeitverlag, immer mit dem Blick aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Prohner und ich freue mich, wieder einen spannenden Gast zu haben. Heute hier live vom Speersort in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass Oliver Häusler da ist.
Danke für die Einladung, liebe Hanna.
Es soll um das Thema ko-kreatives Public Engagement gehen. Und ich glaube, allein der Titel gibt uns viel, viel Raum, gleich auch in Definitionen einzusteigen, uns ein bisschen damit zu beschäftigen, was verbirgt sich dahinter. Aber erst wollen wir dich wie immer kennenlernen. Du bist an der Uni in Tübingen und hast einen starken Schwerpunkt im Bereich Public Engagement. Was genau machst du in Tübingen?
Also derzeit mache ich hauptsächlich unseren Public Engagement Hub. Also wir haben vor ungefähr einem halben Jahr den Hub gegründet. Aus unterschiedlichen AkteurInnen der Uni Tübingen haben wir uns zusammengetan. Aber ursprünglich bin ich an die Uni Tübingen gekommen mit der Gründung von dem studentischen Fernsehen Campus TV. Das haben wir 2005 gegründet aus dem studentischen Projekt heraus mit dem Ziel, wir müssen das Unileben ein bisschen mehr nach draußen tragen. Ist ein Ausbildungsprojekt. Studierende lernen, wie man redaktionell arbeitet, wie man konzipiert, wie man dreht, schneidet und letztendlich auch Social Media Arbeit macht. Also es ist schon die Idee, Dinge, die in der Uni stattfinden, nach außen zu tragen.
So die ersten Anfänge der institutionellen Infrastruktur von Wissenschaftskommunikation.
Also tatsächlich ist das für mich der Anfang, weil wir hatten da auch ein Projekt, wo es darum ging. Wir hatten Ausgrabungen in Troja und ganz schlechtes Bildmaterial. Und dann war die Idee, lass uns doch die ForscherInnen schulen, wie sie eine Kamera mitnehmen und dort in Troja dann eigenständig filmen. Da gab es noch kein iPhone, da gab es noch nichts, da waren die Kameras groß und teuer, die Bedienung war schwierig. Und die Idee, ForscherInnen zu schulen, wie sie eigenes Bildmaterial produzieren, wenn dann die großen Sender kommen, die war damals schon 2007, 2008 war die da. Hieß bei mir allerdings noch nicht Wissenschaftskommunikation.
Ist auch jetzt ja 20 Jahre her ungefähr. So schnell vergeht die Zeit und es ist ja auch so, dass in der Zeit dann viel passiert ist. Was begeisterte dich damals an der Wissenschaftskommunikation und vielleicht auch bis heute?
Also tatsächlich war meine Initialzündung die Tagung in Hannover von der Volkswagen Stiftung Wissenschaft braucht Gesellschaft. Da habe ich mich einfach angemeldet und ich bin auch froh, dass meine Kolleginnen und Kollegen an der Uni und meine Abteilung gesagt hat, geh einfach hin, probier's mal aus. War 2017, länger her, und dann saß ich beim Abendessen tatsächlich zwischen Gerd Skobel und Julia Wand. Fand ich total charmant, einfach zufällig reingekommen. Und es war für mich eigentlich der Start in die Welt der Wissenschaftskommunikation, obwohl die Grundlagen schon lange, lange vorher da waren. Aber das Ziel, Wissenschaft so transparent zu kommunizieren, auch zugänglich zu machen zu Menschen, die mit der Wissenschaft nicht so viel zu tun haben, auch die Faszination der Wissenschaft. Es geht gar nicht so sehr um Ergebnisse, sondern auch die Wichtigkeit von Wissenschaft für die moderne Gesellschaft.
Ja, ganz spannend. Also ich finde, daran merkt man sehr viel. Einfach mal machen, sich dahin begeben und dann auch mit offenen Augen zu gucken, was kann da draus entstehen. Und die gesagt haben, fahr einfach mal hin, das ist ja auch das, was ich immer von den Institutionen sage. Lass doch die Leute einfach mal machen und dahin fahren. Jetzt kann man in deinem LinkedIn-Profil lesen, Inspire to Communicate, Enable, Facilitate, Co-Kreation und Public Engagement. Was genau versteht man unter co-kreativem Public Engagement? Vielleicht auch in Abgrenzung zur Wissenschaftskommunikation oder auch in Ergänzung zur Wissenschaftskommunikation?
Also das ist eine Riesendiskussion, Public Engagement, Wissenschaftskommunikation. Ich würde es gern teilen in diese zwei Begriffe, Co-Kreation und Public Engagement, weil Co-Kreation hat ja mit Public Engagement direkt mal erstmal nichts zu tun. Aber der Ansatz, dass wir zusammen besser was gestalten. Ich habe ja noch eine kleine Agentur, muss ich jetzt auch noch sagen. Und wir haben unser Projekt ist immer, wir wollen PartnerInnen sein für unsere Kunden. Und wir haben das Ziel, nicht für die Partnerinnen was zu gestalten und auch nicht im Auftrag von, sondern zusammen mit. Mhm. Und ich komme ja aus der Systemtheorie, Konstruktivismus, habe da auch das Buch von Maturana Varela gelesen, Baum der Erkenntnis, geht es um Autopoiesis, wie Organismen zusammenarbeiten, wie was entsteht. Und da gab es diesen Begriff oder diese Idee der Co-Kreation, wenn zwei Entitäten zusammen was erschaffen, haben beide einen gleichen Anteil daran und beide identifizieren sich mit diesem Anteil, committen sich zu diesem Produkt. Man kennt es ja aus Agenturen, wenn dann der Kunde sagt, ja, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt und die Agentur sagt, ja, so genau hatten wir das besprochen, kommt ja auch ein bisschen Paul Watzlawick mit rein, gelingende Kommunikation. Und es ist ja oft so, wenn man dann was tut im Auftrag von oder für, gibt es oft Missverständnisse oder man hat da eine eigene Konstruktion im Kopf, wie was sein könnte. Und wenn wir Menschen zusammenbringen, die gemeinsam was gestalten, also kreieren, dass da einfach der Anteil, wo beide sich mit identifizieren, viel höher ist.
Das heißt, nicht einer beauftragt und der andere schafft, sondern man schafft gemeinsam.
Genau, also dann geht es auch nachher darum, auch das Thema Wertschätzung in der Zusammenarbeit und auch sichtbar werden, wenn man unterschiedliche Stakeholder hat. Wenn es dann 4, 5 Entitäten sind, die vielleicht sonst nicht so sichtbar sind, bekommen die da den gleichen Raum und da ist nicht einer, der dann auch dominiert, sondern die Idee ist schon, dass wir Menschen zusammenbringen, die auch ganz unterschiedliche Hintergründe haben können, damit gemeinsam was gestaltet werden kann. Und es klappt aber auch nicht immer. Manchmal kommt man einfach nicht zusammen. Aber die Identifikation ist einfach viel höher, wenn man gemeinsam was gestaltet. Mhm. Das ist der Begriff Co-Kreation. Und der muss gar nicht auf Public Engagement angewendet werden. Hat auch in vielen anderen Bereichen ein sinnvolles Zusammenarbeiten. Und Public Engagement ist ja ein riesen
Thema. Genau, da müssen wir ein bisschen tiefer einsteigen, glaube ich.
Ich kann auch nicht die akademische Definition liefern. Auch nicht eine, die, wo alle in der Community sagen, genau das ist es. Ich weiß auch um die Problematiken, die mit Wissenschaftskommunikation ein etabliertes Feld und Public Engagement, ein neuer Player auf dem Markt. Aber ich glaube, das passt eigentlich gut zusammen. Für mich ist Public Engagement eigentlich eine Haltung. Mhm. Eine Haltung dahingehend, dass es mehr bringt, wenn man unterschiedliche Sichtweisen mit reinbringt. Und die Idee von Public Engagement ist auch, Expertisen, die nicht akademisch sind, mit einzuspeisen, auch wertschätzend mit einzuspeisen und nicht der akademischen Expertise irgendwie unterzuordnen. Die Idee von Public Engagement ist, dass sowohl die Zivilgesellschaft mit ihrer Expertise als auch die Forschung mit der Expertise gegenseitig voneinander profitieren durch Sichtweisen, Erfahrungen, die vielleicht nicht im Forschungslabor zugänglich sind, weil es gibt einfach viel Forschung im Labor. Es gibt aber auch Expertise, die an der Praxis dran sind. Und wenn man die zusammenbringt und versucht, da auch gemeinsam neues Wissen zu generieren, das ist für mich dieses co-kreative Public Engagement.
Jetzt haben wir uns dem Ganzen schon so ein bisschen genähert. Und du hast zu Beginn ja schon gesagt, dass ihr in Tübingen zusammen auch mit deinem Kollegen Patrick Klügel den neuen Public Engagement Hub gebaut habt, mehr oder weniger. Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen?
Also wir sind noch ganz klar in der Findungsphase. Die Idee von uns, und die kam tatsächlich von Patrick Klügel, den ich übrigens schon sehr lange kenne, ist auch eigentlich ein Alumni mit von meiner Uni, aber wir haben uns bei der Bosch-Stiftung kennengelernt, als er noch das Silbersalz-Festival betreut hatte und sind da schon in Kontakt gekommen. Und auch da war so die, haben wir uns so gut verstanden, weil ich da einfach auch ein paar analytische Blicke auf das Festival werfen konnte und er die Rückmeldung total hilfreich fand. Und es ist auch schon 7, 8 Jahre her und seitdem waren wir immer in losen Kontakt und haben uns jetzt da an der Uni Tübingen einfach gefunden ein Stück weit. Also die Idee kam aus dem Forschungsdezernat, aus der Exzellenzstrategie, weil die Exzellenzstrategie hat eins der großen Ziele, heißt gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und Public Engagement ist eins der großen Bereiche, wo man das Ziel gesellschaftliche Verantwortung übernehmen vorantreiben möchte. Und dadurch, dass wir auch viel uns theoretisch mit Public Engagement, Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen, was übrigens sehr hilfreich ist, also Forschung zu lesen, Forschungsliteratur zu lesen, auch mal einen Blick nach England zu wagen, die ja Public Engagement schon länger vorantreiben Und auch mit der Berlin School, mit denen stand ich damals auch schon von Anfang an in Kontakt, mit Alina Loth, jetzt mit Wiry Stewart. Also wir haben uns da einfach gut gefunden und die Idee war von dem Public Engagement Hub, dass das Dezernat Forschung mit der Exzellenzstrategie, mit der Public Engagement Unit zusammen mit dem Zentrum für Medienkompetenz, an dem ich arbeite, die PraktikerInnen sind, die Formatentwicklung machen, die einfach umsetzen, zusammen mit der Hochschulkommunikation, die ja die Uni nach außen vertritt, und zusammen mit dem Forschungszentrum für Wissenschaftskommunikation mit Olaf Kramer, dass wir so vier Säulen haben, die agil zusammenarbeiten. Wir sind nicht auf einer institutionellen Ebene ein Sachgebiet oder eine feste Verankerung. Wir sind sehr agil und wir arbeiten immer punktgenau zu einem Thema zusammen. Manchmal bringt das Forschungsdezernat mehr ein, manchmal die Hochschulkommunikation, manchmal wir. Und wir haben auch das große Thema, was an der Uni nicht ganz so einfach ist: Es gibt keinen Chef. Ist für manche schwierig. Für mich ist es eigentlich das ideale Arbeiten, da man am Thema, am Projekt arbeitet und schaut, wer aus welchem Standpunkt welche Expertisen mit reinbringen kann. Und wir stehen wirklich noch sehr am Anfang in unserer Findung.
Aber ein spannender Ansatz, weil ich finde, einerseits hat es ja nicht nur was mit Inhalten zu tun, also an was arbeitet ihr da zum Thema Public Engagement, sondern wie du auch schon sagst, wie ist die Struktur gebaut, wie arbeitet man zusammen und diese Verzahnung von einerseits ja, sag ich mal, Forschung und Praxis, aber auf der anderen Seite auch sozusagen innerhalb der Hochschule Transfer, also wirklich, wie geht's in die Gesellschaft, dann aber auch Umsetzung bei euch in dem Zentrum. Also es ist ja wirklich der Idealfall dessen, wenn man sagt, man will die ganze Kette abdecken von Theorie bis Umsetzung. Würdest du sagen, das hat sich natürlich ergeben, weil ihr euch vorher strategisch Gedanken dazu gemacht habt?
Also wir haben einen sehr großen strategischen Hintergrund. Wir arbeiten gerade auch an einem großen Strategiepapier für unsere Public Engagement Strategie. Allerdings ist es so, dass oft auch Zufälle eine Rolle spielen, dass die richtigen Menschen sich auch gut verstehen, auch die Expertise haben. Also wir haben schon unterschiedliche Players an der Uni gehabt, so wie mich, der jetzt seit 10 Jahren sich mit Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen durfte, obwohl das eigentlich gar nicht in meiner Tätigkeitsbeschreibung explizit drin stand. Mhm. Inzwischen steht's drin. Mit Olaf Kramer, der ja auch eine große Nummer ist im Bereich Forschung. Patrick Lügel, der ja im Cyber Valley, unserem KI-Verbund, ja der erste Public Engagement Manager war. Also es sind oft auch Zufälle, würde ich es nicht nennen, aber dass dann zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen mit dem richtigen Spirit am richtigen Ort sind. Muss man jetzt auch dazu sagen, wir hatten einen Rektoratswechsel. Unsere Rektorin kommt aus Bristol. Bristol ist ja so die Urstätte des Public Engagement. Und seitdem sie Rektorin ist, ist das Thema Wissenschaftskommunikation, Public Engagement quasi Pflicht ein Stück weit, ist auch in allen Abteilungen angekommen. Und das macht schon viel aus, wenn dann die Führung einfach klar das Konzept kennt und auch dahinter steht.
Das ist auch tatsächlich etwas, wo man merkt, es kann zur Profilbildung der Institution beitragen. Also wirklich als so relevantes Querschnittsthema Wissenschaftskommunikation und Public Engagement. Ich trenne jetzt mal bewusst nicht die Feinheiten, dass man aber wirklich sagt, es ist ein Profil, was dann ja auch im Rahmen der Exzellenzstrategie, wie du gerade gesagt hast, auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Es ist nämlich auf ein zentrales strategisches Ziel abzielt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man als Institution oder auch als Hochschulleitung ganz klar mit befördern kann. Also ein tolles Best-Case-Beispiel. Du hast schon gesagt, es gibt Vorbilder im internationalen Raum. Bristol ist der Kern des Public Engagements. Gibt es noch andere Bereiche, wo du siehst, da sind wir vielleicht schon viel weiter als hier bei uns in Deutschland?
Also ich bin jetzt gerade auch mich am Einarbeiten in die internationale Szene, weil ich merke schon, ich bin ja gekommen von dem Thema, wir wollen einfach verständlich gut kommunizieren, hat mir nicht ausgereicht. Dann in die Richtung strategisch kommunizieren, dass man auch sagt, bei mir steht die Strategie vor dem Produkt, weil ich kenne das ganz oft. Ich habe ja dann schon auch Beratung angefangen in meiner Unit. Wir wollen einen Podcast, wir wollen einen Imagefilm, wir wollen einen Erklärfilm. Und immer wenn dann die Nachfrage kommt, welchen Impact möchtet ihr erzeugen, dann ist mal Ruhe. Ja, das sollen alle angucken oder wir wollen uns ein bisschen besser darstellen. Und da habe ich gemerkt, die Strategie ist einfach ganz wichtig. Und ich gebe jetzt tatsächlich ein Seminar mit meinem Kollegen Slaven Pipic, der von ZDF Neo aus der Formatentwicklung kommt und jetzt auch Public Engagement mit uns zusammen macht. Seminar zu, wir entwickeln Public Engagement Formate und werden die evaluieren. Also wir haben beides drin, Impact Forschung kann man das jetzt nicht nennen, aber Evaluation. Und da habe ich auch angefangen, Forschungsliteratur zu Public Engagement zu lesen. Ist nicht immer einfach auf Englisch. Akademischer Sprech ist ja nicht immer ganz so gut zu konsumieren. Aber man bekommt schon Inspiration. Und da kommt auch eine der Forderungen der Factoriscom mit, dass die Praxis und die Forschung mehr verzahnt arbeiten sollte. Und ich glaube, dass wenn man sich damit beschäftigt, dann einfach eine Inspiration kommt und sich überall das Beste rauspicken kann, das Passende für die eigene Einrichtung, das auch zum kulturellen Mindset, zur Arbeitsweise passt. Wenn ich jetzt irgendwo in Bristol sehe, die arbeiten so, passt aber nicht zu uns, picke ich mir trotzdem irgendwas Kleines dabei raus.
Wenn du jetzt Co-Kreation und Public Engagement dir anguckst, in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zueinander? Du hast vorhin schon gesagt, Public Engagement ist, man gestaltet gemeinsam. Bedingen sie sich deshalb automatisch? Also ist es, gibt es überhaupt Public Engagement ohne Co-Kreation, würdest du sagen?
Also ich glaube ja, das ist ja gerade ein großes Thema. Die Wissenschaftskommunikation hat sich ja entwickelt von diesem defizitorientierten Modell. Wir müssen einfach den Menschen mehr Verständnis beibringen hin zu Partizipation, dialogorientiert. Und das steckt ja da auch, das ist ein Public Engagement schon drin. Vermutlich gibt es Public Engagement genannte Formate, die mehr Wissenschaftskommunikation sind. Und vermutlich gibt es auch wissenschaftskommunikativ genannte Formate, wo ganz viel Public Engagement drinsteckt. Also für mich ist auch gar nicht wichtig, wie das benannt wird, sondern eher die Haltung dazu auch zuzulassen, dass man sich mit anderen Expertisen, mit anderen Blickpunkten auf ein Thema auseinandersetzt. Was aber wirklich anstrengend ist, ist es einfacher, sich hinzustellen, eine Lesung zu halten, einen Vortrag zu halten, die 5 Fragen hinten dran moderiert zu bekommen und wieder nach Hause zu gehen.
Ganz bestimmt.
Es ist viel einfacher. Man hat auch als Uni natürlich auch viel zählbarere Ergebnisse. Man kann sagen, es waren 300 Leute da, es war eine rege Diskussion. Und ich beobachte auch ein bisschen schon auch dieses, was früher so Vortrag mit anschließender Fragerunde genannt wurde, heißt jetzt Public Engagement Format, weil es dürfen sich ja Bürgerinnen und Bürger beteiligen.
Aber so ist es ja nicht gemeint.
Ne, so ist es nicht gemeint. Wir haben ja jetzt mit unserem CIVIS Open Lab für 3 Monate in Tübingen einen Pop-Up-Store angemietet in eine leerstehende Ladenfläche und haben das gestaltet als einen Begegnungsort, wo Zivilgesellschaft und Forschung zusammenkommen kann, um gemeinsam was zu entwickeln. Es gibt ganz viele Kinderkrankheiten in diesem Format.
Zum Beispiel,
dass wir einfach Projektmanagement unterschätzt haben, wie die Kommunikation. Dass das, was bei uns ganz klar ist, dass das aber noch lang nicht in die Uni nach innen klar ist, was Public Engagement bedeutet, in der Zivilgesellschaft schon gar nicht. Also wir hatten auch für die Forschung, viele Leute finden es toll, ja, ich komme mal und mache mal einen Workshop für euch. Nee, es ist nicht die Idee, dass wir, die Forschenden, einen Workshop für die BürgerInnen geben, sondern wir wollen zusammen einen Workshop gestalten, dass wir zusammen was kreieren. Und diese Idee des Zusammengestaltens ist in der Forschung noch nicht oder bei den Forschenden, die kennen halt das Format. Wir sprechen, die anderen hören zu, unsere Expertise.
Total. Und wer spricht da eigentlich dann mit? Also von der Zivilgesellschaft her? Also wie stellt ihr sicher, dass es nicht nur die üblichen Verdächtigen, die sonst auch auf den Vorträgen gesessen hätten und die Fragen gestellt hätten, sind, sondern vielleicht auch ein anderes Publikum oder auch Menschen sich beteiligen, deren Perspektiven sonst nicht so sichtbar sind?
Also grundsätzlich ist es natürlich einfacher, mit den üblichen Verdächtigen erstmal zu arbeiten, weil die kommen dann auch, engagieren sich.
Also der typische Studienrat, der Anfang der Rente ist, um mal ein Klischee aufzumachen und viel Zeit hat.
Absolut, gerade Tübingen hat dann schon so die AkademikerInnen, wir sind ja einfach eine kleine Stadt mit einer großen Uni und da ist natürlich aber auch das Wohlwollen schön zu spüren, dass die Idee gut gefunden wird. Wir hatten jetzt gerade eine Rechtsextremismusforscherin, die sich in dem Bereich über Alltagskulturen, wie über Alltagskulturen, über Essen, Gesundheitsthemen, Fitnessthemen, rechtes Gedankengut verbreitet wird. Mhm. Und die hat sich dafür interessiert, wie über Vereine das verbreitet wird. Und die hat aber keinen Zugang zu Vereinen gehabt. Und wir sind sowas wie die Spinne im Netz. Wir haben dann die Tübinger Vereine angeschrieben, organisiert. Und wir hatten eine Veranstaltung, die geschlossen war auf Wunsch der Forscherin, mit 3 Menschen aus Sportvereinen und den Vereinsbeauftragten. Also es war eine ganz kleine Runde. Mhm. Und die hatten dann so ein bisschen aus dem Vereinsleben erzählt und dann war das klar, in Tübingen gibt es natürlich keinen Rassismus, in Tübingen gibt es keine Fremdenfeindlichkeit, aber dann waren solche Themen wie Trans-, Queer-Thematiken und die Forscherin hat am Anfang auch gesagt, ich kann vor 300 Leuten problemlos sprechen, aber jetzt in dieser kleinen Runde, ich bin ganz gespannt und aufgeregt, wie das wird. Mhm. Und es war eine wahnsinnig schöne Runde und auch die 3 Menschen aus dem Verein, die gingen richtig beglückt nach Hause, endlich habe ich mal einen Zugang an die Uni bekommen und werde gehört mit meinen Themen. Mhm. Die haben schon gesagt, sie haben immer mal wieder die Sportwissenschaften angeschrieben, hier angeschrieben, ob man nicht mal was zusammen machen konnte. Aber die Schwelle, an die Uni ranzugehen und die Schwelle dort reinzugehen, war extrem hoch. Und in diesem Pop-Up-Store hat man dann die zusammengebracht. Und der Wunsch war nach dieser Veranstaltung, lasst uns bitte weiter zusammenarbeiten.
Mhm. Das heißt, ihr seid auch sozusagen Saatkorn für etwas, was danach wächst, weil ihr Menschen zusammenbringt, in Beziehung bringt und dann auch Dinge entstehen können, die außerhalb des Pop-Up-Stores funktionieren?
Die müssen außerhalb des Pop-Up-Store funktionieren. Deswegen dieses Inspire, Enable and Facilitate, also zu inspirieren, der Forscherin anzubieten, hey, lass uns doch mal gemeinsam mit Vereinen was machen. Dann aber auch Menschen zu befähigen, auch eigenständig im Public Engagement Bereich zu arbeiten. Und das weiß man auch zur Wissenschaftskommunikation, es reicht nicht mal einen Wochenend-Workshop zu machen. Wie mache ich Twitter X, wie mache ich auf Mastodon mein Auftritt? Mhm. Es braucht auch Facilities. Die Unis brauchen auch Menschen, die Expertise haben, die professionelle KommunikatorInnen sind, die immer da sind, wenn es Probleme gibt, die unterstützen, die auch Hinweise geben, die dann nicht selbst kommunizieren, aber die Kommunikation von Forschenden durch Strukturen ermöglichen. Mhm. Und das ist auch der Sinn von dem Hub, dauerhaft nicht nur an ein Projekt gebunden, sondern dauerhaft eine Institution oder einen Hub zu etablieren, wo die Tübinger ForscherInnen kommen können, wenn sie eine Idee haben, wenn sie keine Idee haben, wenn sie schon was am Laufen haben und es funktioniert noch nicht, dass wir die Expertise haben.
Einfach sozusagen auch in die Umsetzung zu kommen, Möglichkeiten zu sehen und auch nochmal eine Idee zu bekommen. Wie echt ist das Mitreden der Zivilgesellschaft tatsächlich? Also sozusagen gibt es auch Fälle, wo ihr merkt, es funktioniert nicht oder vielleicht auch noch nicht, weil diese Kultur von wir erklären Forschung zu stark ist in der Uni?
Also viele möchten gar nicht mitreden. Also die finden Uni, also gerade nicht akademisches Publikum findet Uni irgendwie komisch oder kann mit der Uni nichts anfangen. Die kommen auch gar nicht rein. Es ist alles nicht so einfach, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Deswegen, wir hatten auch jetzt Kooperationspartner mit dem lokalen Theater. Die hatten eine queere Lesenacht organisiert. Und da ging es dann das Übliche drum. Es wurden dann 2 queere AutorInnen eingeladen. Die sollten dann lesen. Und haben gesagt, nee, das ist wieder dieses Wir lesen für euch. Sondern war die Idee, reicht uns doch eure Texte ein, bringt doch eigene Texte mit, die das Queersein ein Stück thematisieren, können auch Tagebucheinträge sein und wir lesen die zusammen und sprechen drüber. Mhm. Und so ist der leichte Ansatz über PartnerInnen, die uns vertrauen, die wieder Kontakt haben zu Menschen, die nicht so viel mit der Uni anfangen können. Über diesen Weg, glaube ich, hat man Erfolg, aber direkt Uni und Menschen, die mit Unis überhaupt nichts anfangen können, ist der Aufwand wahnsinnig hoch. Und ich glaube, wenn wir Vertrauen aufbauen und in 10 Jahren eine etablierte Unit sind, dass wir dann mehr Zulauf haben. Aber im Moment ist es einfach wahnsinnig schwierig, weil viele Menschen mit Uni und akademischem Leben, Arbeiten, Reden nicht viel anfangen können.
Das heißt, es sind tatsächlich auch nochmal so die Mittler, wie du sagtest, Sportvereine, Kirchen wahrscheinlich, Theater, Kultureinrichtungen. Also dass man sich wirklich auch nochmal Multiplikatoren dazwischen nimmt, weil die Distanz doch einfach da ist zwischen den Menschen und dem System Universität, nenne ich es jetzt mal.
Also Distanz und natürlich auch Vertrauen. Wir hatten jetzt gerade eine Mail bekommen von der Dagmar Müller, die ist 70 und die hat seit 10 Jahren einen Verein, der jungen Kindern, die das nicht können, das Schwimmen beibringt, die auch sich keinen Schwimmkurs leisten können, auch MigrantInnen das Schwimmen beibringt. Also ihre Zielgruppe ist 5 bis 21. Mhm. Und sie hat gesagt, sie merkt jetzt bei den Menschen, die jetzt schwimmen können, die haben ein ganz anderes Selbstbewusstsein entwickelt, die haben auch mehr Bildungserfolg, die sind in der Schule besser. Und die würden das gerne irgendwo mal einbringen an die Uni. Und unsere Idee ist jetzt, die Bildungsforschung an der Uni Tübingen, die ja auch recht groß ist, mit dieser Erkenntnis zu matchen, dass wenn man Kompetenzen in einem nicht-schulischen Bereich erwirbt, ein Selbstbewusstsein erwirbt, dass das auch auf die schulischen Leistungen einen Einfluss nehmen kann. Mhm. Und da matchen wir jetzt quasi Ideen aus der Zivilgesellschaft mit der Forschung. Und wenn es jetzt ein Forschungsprojekt gewesen wäre, wäre es natürlich wahnsinnig schwierig gewesen, wie komme ich an diese Kinder ran.
Mhm. Und jetzt haben und jetzt wir schon habt ihr Partner, eigentlich die Kinder und die Partnerin und bringt sozusagen die Forscherin nur noch dazu.
Genau, und da ist natürlich das Vertrauen da und das ist auch ein ganz großes Thema, Vertrauen. Und deswegen ist es auch immer so schwierig, wenn Wissenschaftskommunikation und Public Engagement an Projekte gebunden ist, die nach 3 Jahren, nach 5 Jahren enden, dann ist der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin weg und dann ist das Projekt tot. Deswegen braucht es eigentlich an jeder Uni oder Organisation, die das seriös machen möchte, eine grundständige Einheit, die immer da ist und die nicht an Projekte gebunden ist.
Ja, die dann auch mit einer Grundfinanzierung läuft. Wenn man jetzt das Ganze nochmal in die Breite bringen will und sagt, es hört uns jetzt vielleicht ein Wissenschaftskommunikator, eine Wissenschaftskommunikatorin oder jemand von der Universität oder einer Hochschule zu und denkt, das klingt spannend, wie fange ich denn jetzt bei mir damit an? An der eigenen Einrichtung. Was würdest du raten?
Kurz anrufen, einen Zoom-Call und wir sprechen einfach drüber. Mhm. Also ich finde es ist so schön, also ich finde die Wissenschaftskommunikations-Community so wertschätzend und so unterstützend, dass ich da ganz viel rausgezogen habe und im Dialog mit anderen klappt eigentlich ganz viel. Man könnte jetzt sagen, okay, die Unis stehen ein Stück weit in Konkurrenz zueinander, aber eigentlich sollten die Unis zusammenstehen im Bereich Demokratieförderung, die gesellschaftliche Spaltung minimieren. Da müssten die eigentlich zusammenstehen. Das heißt, wenn an anderen Unis ein gutes Public Engagement gemacht wird, hat es jetzt vielleicht für die Uni Tübingen keinen Benefit. Aber eigentlich ist es schön, wenn man dann merkt, manche Ideen, die fruchten auch an anderen Orten auf eine andere Umsetzung. Deswegen sprechen, zuhören und durch das Zuhören passende Lösungen finden.
Und Lösungen finden. Ne? Habt ihr gemerkt, dass bestimmte Formate oder Methoden sich besonders gut für den Einstieg geeignet haben? Also sind es eher so diese kleinen Runden, wo du sagst, 3, 4 Leute haben wir zusammengenommen im Hub und haben die miteinander in die Co-Kreation gebracht? Oder sind es vielleicht sogar tatsächlich eher große Formate, weil die Hemmschwelle für den Einzelnen nicht so groß ist, dazu zu kommen, weil man denkt, ja, ich kann vielleicht auch in der Menge erstmal mir das Ganze angucken. Also gibt es was, wo ihr sagt, das funktioniert besser als was anderes?
Es ist witzig, dass du es ansprichst. Wir haben jetzt in unserem Seminar, wo wir diese Public Engagement Formate entwickeln, die wir auch in 2 Wochen testen werden, sind wir jetzt davon abgekommen, 10, 20, 30 Leute einzuladen, sondern lieber eine kleine Runde zu machen, die auch vertrauter ist. Ein Beispiel ist das Thema Endometriose, das gerade eine studentische Gruppe angehen will und die möchte mit Medizinerinnen in Kontakt treten und die haben jetzt ein Format entwickelt, wo die zusammen was gestalten, eine Collage. MedizinerInnen und von Endometriose betroffene Frauen gestalten zusammen und sollen dann in diesem Zusammengestalten in Dialog treten mit dem Ziel, dass die Medizin ein bisschen besseres Verständnis bekommt von der Thematik, aber auch, dass die von der Endometriose Betroffenen auch die Limitationen, die im medizinischen Betrieb da sind, die oft zu Frustration führen, dass man gegenseitiges Verständnis erzeugt und auch vielleicht gemeinsam Ideen entwickelt, wie man das abbauen kann. Und im kleinen Format funktioniert es für mich erstmal besser, weil da einfach das Vertrauen da ist. Und für mich ist es auch keine Kennzahl zu sagen, es waren 20 oder 30 Leute da. Also klassischerweise, wir machen auch was mit der Medizin. Ja, wir müssen den Laden voll bekommen, dass die ForscherInnen merken, es waren voll. Mir geht es eher um die Qualität. Also wenn die ForscherInnen nach Hause gehen und sagen, das war jetzt so gut, ich habe jetzt für meine Forschung was mitgenommen, ich bin inspiriert, ich habe eine neue Idee, einen neuen Ansatz. Und wenn das dann nur 3 oder 4 Leute waren, wenn die ForscherInnen inspiriert und glücklich nach Hause gehen mit neuen Ideen, ist das für mich eine höhere Qualität, als wenn die 30 Menschen bespielt haben oder 40 oder 50. Mhm. Das ist ja auch, die ForscherInnen sollen ja auch nicht erschöpft nach Hause gehen von so einer Veranstaltung, sondern inspiriert.
Wie kann man denn jetzt Forschende vielleicht auch motivieren, sich darauf einzulassen, gerade wenn sie wenig Zeit haben oder auch vielleicht Berührungsängste zu beginnen? Also ich sag mal, Kommunikation oder auch Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen fordert ja eine Ressource. Es ist nämlich immer die Ressource auch Zeit. Wie versucht ihr da auch vielleicht eine neue Motivation nochmal zu schaffen? Oder seid ihr im Moment mit denen unterwegs, die sowieso zu euch kommen und auch da ihr sozusagen erstmal aus dem Vollen schöpft?
Also wir schöpfen tatsächlich derzeit aus dem Vollen. Also wir haben da so interessierte ForscherInnen, die dann natürlich nicht die Kompetenzen haben, aber immer super happy sind, wenn man dann mit einem kleinen Beratungsgespräch die diffuse Idee, die die hatten, auf einmal klar strukturieren, auch Möglichkeiten zeigen, wie man dann mit ein bisschen Investment Dinge tun kann und auch die Strukturen, die es gibt, zu kommunizieren. Also das ist ja auch die Idee zwischen Inspire, Enable, Facilitate, dass wir diejenigen sind, die dann die Wünsche von Forschenden auch kommunizieren zu möchten, in die richtige Richtung lenken, auch Frustration vorbeugen. Ich hatte jetzt gerade ein Citizen Science Projekt aus der Bildungsforschung. Wir machen Marketing, wir laden die Leute ein, aber keiner kommt, war so die von der Kommunikationsbeauftragten. Und da ist es auch schön, wenn man strategisch mit denen das Thema durchgeht. Und dann die merken, okay, es gibt eine Unit an der Uni, die helfen mir. Mhm. Aber nicht in der Umsetzung. Umsetzen müssen die ForscherInnen natürlich alleine. Also dafür bräuchte man dann 30, 40 Leute, wenn es ums Umsetzen ginge. Mhm. Aber auch mal abzuraten, zu sagen, in der Richtung ist es nur eine Verschwendung von Ressourcen und Zeit, weil du wirst nicht diesen Impact bekommen, den du dir diffus erhoffst.
Das ist ja auch das Strategische, tatsächlich sich vorab diese Fragen zu stellen. Und in einem wünschenswerten Szenario würde man ja denken, es wird erst mit euch gesprochen, bevor dann umgesetzt wird. Das realistische Szenario ist wahrscheinlich, es wird umgesetzt, der Erfolg bleibt vielleicht so ein bisschen aus und dann kommt es zu euch zurück.
Also wir haben alle Szenarien tatsächlich, aber und das ist das, was ich gerne mache. Ich rede dauernd mit Leuten, erzähle denen von der Idee und hat jetzt tatsächlich eine Psychologin, eine Professorin, die zum Thema Armut forscht, aber nicht zum Thema aus sozioökonomischer Sicht, sondern aus dem Gefühl, ich fühle mich arm. Studierende, die 1200 Euro haben, aber wissen, sie werden in ihre Bildung investieren und sie werden quasi einen Erfolg haben, die fühlen sich nicht arm. Es gibt Menschen, die können sich mit 3.000, 4.000 Euro Nettoeinkommen arm fühlen, also es ist ihre psychologische Perspektive. Und die hat mich angerufen, sie braucht da im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Unterstützung. Sie wüsste nicht, was sie machen soll. Wir haben eine halbe Stunde gesprochen und dann hat sie ihre 5, 6 Zeilen geschrieben. Und so stelle ich mir das vor. Und wir müssen auch wirklich viel Engagement nach innen betreiben. Und durch die Wissenschaftskommunikation gibt es inzwischen ein offenes Mindset. Also der Wunsch zu kommunizieren, mit der Gesellschaft in Austausch zu treten, hat sich jetzt die letzten 20 Jahre rein diffundiert.
Und jetzt geht es sozusagen wirklich um die strategische Einbettung und die richtigen Kanäle an der Stelle. Gibt es denn deiner Meinung nach Themen, die sich nicht für die Co-Kreation eignen?
Da muss ich jetzt schwer überlegen.
Die Antwort darf auch sein, nein, alles geht.
Ich kann gar nicht sagen, nein, alles geht. Es gibt sicher Themen, die sind einfacher. Und es gibt Themen, die sind schwieriger. Wir hatten das ja, ich glaube, der Siegener Kreis hat jetzt gerade ausgeschrieben zum Thema Resilienz. Es gibt Themen, wo die Uni auch gerne angegriffen wird von AkteurInnen und die müssen jetzt gar nicht aus der Politik kommen. Das können auch kleine zivilgesellschaftliche Gruppen sein, die gerne ein Feindbild haben, was jetzt Ukraine, Gaza angeht, die Forderung, da aktiv zu werden. Also es gibt kleinere mit Angriffe an einer Institution und da ist es schon schwierig, mit in Dialog zu treten. Allerdings finde ich das auch gut, zu sagen, wir stellen uns diese Herausforderung und wir versuchen durch Spielregeln, durch miteinander sprechen, da auch tatsächlich in Dialog zu kommen.
Das heißt also, eigentlich ist es so, wenn Themen geäußert werden, muss es dafür erstmal Raum geben, aber die Spielregeln müssen einfach wie in jeder Zusammenarbeit vorher einmal festgelegt werden und dann ist alles möglich?
Also wenn man keine Spielregeln in solchen dialogischen Formaten festlegt, hat man echt ein Problem, weil wenn man sagt, okay, wir sind jetzt hier eine Gruppe, jetzt darf jeder mal reden und auch ausreden lassen und wer Gastgeber ist und wer nicht. Also es ist schon wichtig, Regeln zu haben. Alle, die Kinder haben, wissen das ja, man braucht ein paar Regeln. Das heißt aber nicht ein Dominieren von anderen, sondern einfach sich über die Regeln verständigen. Und ich glaube, wenn man dann in einem Dialog Regeln erstellt hat, wissen die Leute auch, okay, jetzt schießt ja jemand über das Ziel hinaus und die Selbstdisziplinierung kann dann funktionieren. Kann, muss nicht unbedingt.
Ja, es ist ja auch kein Format wahrscheinlich, was eine Gelingenssicherheit hat, sondern im Zweifelsfall kann ja auch mal etwas misslingen. Das hast du ganz zu Beginn schon gesagt, es muss nicht funktionieren, aber man lernt aus jedem dieser Prozesse wahrscheinlich auch mit dazu.
Also ich glaube, kein Format funktioniert so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber wenn man dann den analytischen Blick drauf wirft und guckt, wo hat das nicht funktioniert, was ich gerne hätte oder wo habe ich mir gar keine Gedanken gemacht und merke, okay, das ist komplett aus dem Ruder gelaufen, das wusste ich gar nicht, dass es in die Richtung laufen kann. Also man lernt ja permanent dazu und die Idee ist schon, wir machen das ja nicht, um irgendwo nach außen zu sagen, wir sind toll. Es muss schon auch von der Haltung so sein, dass wir sagen, wir wollen tatsächlich gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und wir wollen nicht, wir sind auch kein verlängerter Arm des Uni-Reputationsmanagements, obwohl das langfristig, wie du das vorhin ja gesagt hast, zum Profil der Uni stark einzahlen kann, aber es soll nicht so dieses direkte, wir sind die tollsten, schönsten, besten, sondern es sollte eine ehrliche Auseinandersetzung sein und wenn die mal nicht funktioniert, darf man das ruhig auch transparent kommunizieren.
Mich beschäftigt es derzeit ja sehr auch das Thema Evaluation. Wir haben auch bei uns hier ja bei der Zeit mit einer Evaluationsunit für die Wissenschaftskommunikation gerade versucht, eine neue Einheit zu bauen, die sich darum explizit kümmert, weil wir schon auch glauben, dass man das vielleicht bislang so ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat oder noch nachgeschoben hat, dass man schnell mal noch was evaluiert. Was würdest du sagen aus dem Bereich Public Engagement? Woran erkennt man denn überhaupt, ob ein Projekt erfolgreich war?
Ich hatte ja erzählt gerade diese strahlenden Augen, die von den Menschen, die daran teilgenommen haben. Das ist natürlich kein hartes sozialwissenschaftliches Fakt, wo man sagen kann, okay, das kann man messen. Aber allein schon die Beobachtung und der Wunsch, lasst uns weiter in Kontakt bleiben, lasst uns weiter miteinander reden. Also es darf auch ruhig was Beobachtendes sein. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, und ich habe tatsächlich jetzt beim Wissenschaft in Dialog mit Julia und Vincent diese Schulung Wissen, was wirkt, mitgemacht. Und da war mein Ansatz immer vom Impact her denken. Also ich muss definieren können, welche Wirkung möchte ich erzeugen. Und wenn ich das noch nicht definieren kann, habe ich ein kleines Problem, weil ich muss wissen, was ich mit meiner Kommunikation bewirken möchte. Und da kann ich rückwärts ableiten, wie versuche ich das umzusetzen. Und wenn dann was nicht funktioniert, kann ich immerhin noch sagen, okay, die Stellschraube ändere ich, vielleicht erzeugt es dann die Wirkung.
Die Wirkung auch, die ich haben will.
Und ich glaube, viele Formate entstehen einfach, wir müssen jetzt kommunizieren, wir brauchen irgendwas, sei es für Anträge, sei es, weil es gerade alle machen. Also das Thema Wissenschaftskommunikation fehlt jetzt in keinem Forschungsantrag mehr, aber ist oft halt dieses, wir müssen was machen. Und ich glaube, wenn man sich Gedanken macht, weil wenn man Kinder hat, will man auch in seiner Erziehung was bewirken. Und wenn man sich nicht über das im Klaren ist, was man bewirken möchte, hat man Probleme in der Umsetzung. Heißt aber nicht, dass die Umsetzung immer klappt, auch wenn man sich klar ist, was man bewirken möchte.
Und vielleicht lernt man ja auch tatsächlich mehr daraus, wenn es nicht geklappt hat. Also ich sage auch immer, wenn alles klappt, hat man sich vielleicht auch die Ziele zu klein gesetzt. Und das heißt, man kann ja tatsächlich auch nochmal einen Impact fordern und oder sich wünschen und dann feststellen, da sind wir noch nicht. Und was müssen wir denn dann ändern, wenn wir da hinkommen wollen? Also so ist ja ein idealer Prozess an der Stelle. Du hast vorhin schon gesagt, es kann auch kleine Gruppen geben, bei denen vielleicht es nochmal eine andere Zielsetzung gibt, wenn die kommen, die vielleicht auch ja auf Krawall gebürstet sind oder mit Spannungen kommen. Was ist dann, wenn BürgerInnen bei euch in den Projekten Themen äußern, die nicht mit wissenschaftlicher Machbarkeit oder auch mit wissenschaftlicher Ethik oder auch mit der Grundhaltung, wie ihr an Themen rangeht, vereinbar sind? Wie geht ihr damit um?
Wir haben tatsächlich in Tübingen, das ist ja ein sehr kritisches Publikum, hat glaube ich Hamburg auch, wenn ich dann nach St. Pauli gucke, da hat es auf jeden Fall ein Publikum, die erstmal alles von der Uni ablehnen, grundsätzlich. Und da habe ich mich auch jetzt mit einer getroffen, privat, und einfach immer mal wieder Kaffee getrunken, gesprochen. Und wir kommen inhaltlich nicht zusammen. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt ein Verständnis entwickelt, warum wir inhaltlich nicht zusammenkommen. Mhm. Und die nächste Idee ist, lass uns doch zusammen überlegen, welches Format wäre für beide Seiten tragbar, um das durchzuführen, also wo dann die Uni Kompromisse eingehen muss, wo aber auch die zivilgesellschaftliche Gruppe Kompromisse eingehen muss, ging da gerade um Palästina-Konflikte. Und da ist für mich oder war ganz wichtig, auch mit meiner Person einfach Vertrauen aufzubauen, viel zu reden, bevor überhaupt was stattfinden kann. Mhm. Und das funktioniert natürlich, da braucht man Zeit und das kann man als Forscher in sich gar nicht leisten, aber ich habe da die Möglichkeit, einfach dann auch Stunden um Stunden in Gespräche zu investieren, Vertrauen aufzubauen, immer mit der klaren Ansage, ich komme von der Uni, ich vertrete die Uni, aber die Uni ist mehr als jetzt ein homogenes Konstrukt und der Uni liegt es daran, Konflikte zu befrieden, in den Dialog zu gehen. Und dann darf es aber nicht sein, dass die komplette Forderung, wie der Dialog auszusehen hat, von der zivilgesellschaftlichen Organisation kommen kann, weil die Uni lässt sich nicht von Aktivistinnen quasi dominieren. Aber wenn wir dann zusammenkommen und die Spielregeln zusammen entwickeln, dann kann es zu einem Gespräch kommen.
Ist ja ganz wichtig, um dann auch genau dieses informierte Vertrauen aufzubauen. Also einfach zu wissen, was steckt dahinter, was sind vielleicht auch Angänge. Und darum geht es ja auch in der Wissenschaftskommunikation sehr klar, dieses Thema Vertrauen wieder stärker in den Fokus zu nehmen. Zwei Fragen an dich habe ich noch mit Blick auf die Zeit. Die eine ist, was braucht es strukturell? Sind es Räume? Sind es Netzwerke? Ist es Geld? Ist es Menschen? Und damit verbunden kommt dann gleich noch unsere WISCOM-Vision, nämlich die Frage nach, was würdest du dir wünschen? Aber vielleicht erstmal, was braucht es, um so einen Hub wie den ihr aufbaut, aufzubauen?
Ich drehe eine Schleife. Also ich hatte vor 10 Jahren hatten wir so einen Tag der offenen Tür mit der Forschung und ich hatte da mit meiner Professorin ein Portal entwickelt, das hieß NAPSE, wo es darum ging, neurowissenschaftliche Themen multimodal an junge Menschen zu vermitteln, über Audios, über Kunst, über Animationen und fand ich total spannend 2015. Die Seite gibt's immer noch. Für damals sieht sie also heute noch ganz okay aus. Mhm. Und da war einer der großen NeurowissenschaftlerInnen, Neurowissenschaftler der Uni Tübingen, war da. Und dann habe ich das erzählt und er hat mich nur angeguckt. Wofür, warum sollen wir kommunizieren? Mhm. 10 Jahre her hat sich inzwischen total geändert. Der ist jetzt sehr aktiv in der Kommunikation, fördert Kommunikation. Also es braucht nicht nur Räume, Strukturen, Ressourcen, es braucht das Mindset und vor allem das Mindset auf der Führungsebene zu sagen, wie wichtig es ist, zu kommunizieren und welches langfristige Investment wir damit tun, wenn wir dafür dann Räume, Strukturen, Gelder und Personen zur Verfügung stellen, ohne dieses Mindset und ohne das Verstehen, warum Wissenschaftskommunikation und Public Engagement wichtig ist, ohne das funktioniert es nicht. Mhm. Das steht, glaube ich, am Anfang.
Ja, und dann aber auch Räume, Gelder.
Und dann aber Räume, Gelder und Menschen. Und klar, ohne dass wir jetzt über die Exzellenzstrategie über Geld verfügen, um das reinzustecken. Und wenn wir weiterhin exzellent bleiben sollten, wird es 7 Jahre lang, die nächsten 7 Jahre, ein großes Investment sein. Wenn man das Geld nicht hat, dann hat man es nicht und dann kann man das auch nicht so einfach realisieren.
Und gerade wenn du auch sagst, es sind kleinere Gruppen, kommt jetzt wieder mein Plädoyer, muss man ja auch in die Breite gehen und dann können es nicht nur die wenigen Exzellenzleuchttürme sein, sondern dann braucht man die HAWs, die in der Region sitzen, die ja auch meistens gut vernetzt sind mit Stakeholdern, aber sozusagen wirklich in alle Institutionen hinein gedacht und deshalb umso wichtiger. Es braucht das Mindset, aber auch dann die Umsetzung dazu. Jetzt aber meine Lieblingsfrage, unsere Standardfrage zum Schluss. Wenn du alle Ressourcen der Welt hättest, unbegrenztes Budget, alle Räume, Ladenlokale, Gelegenheiten, Zeit und Unterstützung. Was würdest du dir wünschen? Und heute stelle ich die Frage einmal für die Wissenschaftskommunikation, aber auch für das Thema Public Engagement.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, also ich würde, wenn ich das ganze Geld hätte, ich würde die Bildungslandschaft komplett umkrempeln. Mhm. Ich würde anfangen bei Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen, dass die Schülerinnen und Schüler wie WissenschaftlerInnen denken und arbeiten, dass die experimentieren, ihrer Lust des Entdeckens nachgehen und die Lehrerinnen und Lehrern das Facilitation machen, zu gucken, was da kommt, umsetzen, anleiten und dabei auch Wissen vermitteln. Unsere Tochter hat gerade die 5. Klasse Musikinstrument auswendig gelernt. Die weiß, wo bei den Trompeten die Ventile sind, wie ein Ton erzeugt wird. Die hat noch nie eine Trompete in Original gesehen. Also wir lernen Dinge, die wir sofort wieder vergessen. Wenn man aber einmal ein Verständnis entwickelt durchs Tun, wie Forschung funktioniert, wie man auch Forschungsprozesse gestaltet, wie man auch mal, wie mal Dinge nicht funktionieren können, wie mal Samen nicht aufgehen können, wie Dinge einfach nicht klappen, Experimente, dann hat man schon ein großes Verständnis, wie Wissenschaft funktioniert. Und ein Ziel der Wissenschaftskommunikation ist ja auch ein Verständnis zu erzeugen, wie Wissenschaft funktioniert, wie die Prozesse, Methoden funktionieren. Und wenn die ganzen Schulen so funktionieren würden, wie Forschende arbeiten würden, dann bräuchte man das gar nicht mehr erklären. Mhm. Und ich glaube auch, denn die Nachwuchsthematik hätte sich auch erledigt, dass Menschen sagen, okay, Forschung ist überhaupt nichts für mich. Ich will klar wissen, was rauskommt. Oder Forschung ist genau das, was ich machen möchte.
Das heißt, weniger Lehrpläne, mehr Co-Kreation.
Mehr Co-Kreation, dass die Lehrerin einfach hauptsächlich anleitend da sind, als Facilitator zur Verfügung stehen. Natürlich strukturiert, um gewisse Themen im Bereich Biologie, Physik. Allein schon die Trennung von den Fächern ist ja absurd eigentlich, dass man anhand von einem Experiment, wie wächst zum Beispiel aus dem Samen eine Tomatenpflanze, da spielt ja Biologie, Physik, da spielt sogar Kulturgeschichte eine Rolle, wo kommt die Tomate her, da spielen Klimawandel eine Rolle. Man kann da so viel Themen andocken, nur brauchst du dafür die entsprechende Ausbildung und die auch das Mindset.
Schönes Ziel, schöne Vision. Wer mehr wissen will zum Thema Public Engagement, zu eurem Hub, zum Thema Co-Kreation, erreicht dich, wie du ja schon gesagt hast, jederzeit, kann uns auch eine E-Mail schreiben, wie immer mit Feedback an wiscom@zeit.de. Und wir leiten auch jede Anfrage natürlich weiter. Wir schauen gespannt nach Tübingen, was da noch so kommt bei euch im Hub, was da auch an neuen Prozessen kommt. Und vielleicht machen wir irgendwann auch in 10 Jahren oder so mal noch eine Folge und gucken zurück, wenn ihr euch total etabliert habt. Und ich sag schon mal an dieser Stelle vielen Dank, Oliver.
Danke, Hanna. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht, mit dir zu sprechen und deine tollen Fragen beantworten zu dürfen.
Schön, dass du da warst. Und ich sag allen Zuhörerinnen danke auch für das Zuhören, für das Vertrauen in unsere Folgen. Und wir freuen uns weiterhin über Feedback, auch das an wiscom@zeit.de. Auch Folgenvorschläge, Themenvorschläge nehmen wir jederzeit entgegen. Meldet euch und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt Zeit für Wiscom.